sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Till.
Hallo Alena.
Ich sag's nochmal, hallo Till, weil es klang so.
Ich fand es gut, lass uns so lassen.
Es klang unfroh, dabei freue ich mich so, in dein liebes österliches Gesicht zu schauen. Was für ein Segen an diesem Karfreitag.
Vorösterlich. Ja, danke.
Ja, für mich ist es alles eine Soße. Für mich ist es schon Ostern. Ja, du bist da Bibelfester, du weißt, dass heute noch nicht gefeiert wird, aber.
Ich liege, komischerweise, also wenn schon, denn schon, ja. Weißt du denn eigentlich, was Pfingsten ist?
Pfingsten kommt der Heilige Geist rab auf die Jünger.
Ja, also wir haben da neulich vor einigen Jahren über Pfingsten echt eine große Diskussion drüber gehabt und ich habe mich dann in der für mich sehr unangenehmen Situation gefunden, dass ich als Ungetaufter aus einer kirchenfernen Familie mich geradezu in so einen biblischen Furor über die Bedeutung von Pfingsten geredet habe.
Das ist dir überhaupt nicht unangenehm, du hast es total genossen, dass du ein bisschen klugscheißen konntest. Wirklich wie mein Vater, was ist das für eine Kirche? Wo fahren wir hier gerade vorbei? Wie heißt dieser Berg? Das ist echt, also wirklich Kindheitswunden, die hier wieder aufgerissen werden. Ich weiß, was Pfingsten ist. Du brauchst mir gar nichts erzählen.
Schade. Ja, bei mir beschränkt es sich wirklich, ich habe neulich auch tatsächlich, darum haben wir auch das länger nicht gepodcastet, ich habe ein bisschen Urlaub gemacht, ich bin verreist und habe Freunde besucht unter anderem und dann auf dem Weg auf einer Fähre durch den Puget Sound im pazifischen Nordwesten der nordamerikanischen Landmasse, weil ich mich mit meinem Freund Patrick unterhalten habe, der Geschichtslehrer in den USA ist, habe ich geguckt, wie das Quereinsteigerprogramm für Lehrer im Bundesland Hamburg aussieht und habe festgestellt, dass ich tatsächlich eigentlich nur, und dieses eigentlich spielt in diesem Satz eine wahnsinnig große Rolle, ich muss eigentlich nur mein Abiturzeugnis und mein Magisterzeugnis vorlegen. Über beides verfüge ich theoretisch, aber also wo diese Gegenstände sind, weiß ich überhaupt nicht. Aber man kann die bestimmt rekonstruieren. Jedenfalls, ja, ich habe manchmal doch so Anwandlungen, wo ich denke, Alter, wie lange wird dieser, kann ich den Beruf noch weitermachen, wenn Alina und ich keine Podcast-Themen mehr haben? Aber viel lieber würde ich eigentlich so ein Quereinsteigerprogramm zum Pfarrer machen, das stimmt schon. Also Lehrer ist erschreckend in Hamburg, du musst wirklich halt nur diese zwei Zeugnisse vorlegen und dann anderthalb Jahre so eine Art Blitzausbildung, Blitzreferendariat machen. Das stimmt alles nicht so ganz, ich fasse es so kurz zusammen. Aber als Pfarrer, da hätte ich irgendwie noch mehr Interesse dran.
Ja, weil die Gemeinde schweigt, außer dass sie ab und zu dir einen Amen entgegenschallen lässt und die Schüler, eben da hast du nicht genug, Frontalunterricht ist ja auch out, du möchtest ja in Wahrheit da vorne stehen und predigen und nicht Kleingruppen erstellen und überwachen, in denen die Kinder sich die Dinge selbst erarbeiten.
Ich glaube ehrlich gesagt, also in Hamburg ist der Lehrermangel so groß, dass nicht in Frage gestellt wird, welche Art von Unterricht die Lehrer machen. Ich glaube, ich könnte mir auch eine Kanzel aufbauen und einfach zweimal 50 Minuten predigen.
Ja, aber das machst du doch schon mit mir. Also insofern, wo ist dein Mangel, dass ich nicht dafür bezahle oder was?
Hast du erstens das und zweitens, dass ich ja, ach, ich weiß auch nicht, ich schreibe ja so gerne, aber du denkst gar nicht zwischendurch über Berufswechsel nach, ne?
Ich habe wirklich absolut keinen blassen Schimmer, was es sonst sein könnte.
Du hast doch auch ein Magisterzeugnis und ein Abiturzeugnis. Und ich glaube, in Berlin braucht man, glaube ich, eine Fahrradprüfung aus der dritten Klasse und kann Gymnasiallehrer werden.
Alter, ey, was ist heute los? Heute wird echt wirklich in meinen Wunden gebohrt. Du weißt, dass ich durchgefallen bin durch meine Fahrradprüfung in der dritten Klasse.
Das war als echt einzige. Das war wirklich ein Glückstreffer. Oh mein Gott. Was?
Ja, was? Bin als einzige in meiner Klasse bin ich durch die Fahrradprüfung gefallen. Ja, Richtig schlimm. Es war richtig schlimm. Ich war so eine richtige Streberin in der Grundschule. Ich hatte überall Einsen, außer in textiles Gestalten. Da hatte ich auch so einen kleinen Meltdown, weil ich irgendwie das mit dem Häkeln nicht hingekriegt habe. Und ich bin durch die Fahrerprüfung gefallen als Einzige. Und zwar, weil ich einfach ohne jede Demut die Sache angegangen bin und dachte, Fahrradfahren kann ich, kein Problem. Und mir einfach null Mühe gegeben habe, weil ich total sicher war, dass ich das natürlich bestehen werde. Und dann war ich echt die Einzige, die durchgefallen ist. Wahrscheinlich, weil ich durch irgendein Stoppschild gefahren bin oder was auch immer. Das war eine schwere Niederlage, das kann ich dir sagen.
Oh mein Gott, und da durftest du eine Nachprüfung machen oder darfst du einfach seitdem auch nicht?
Nee, seitdem, deswegen
darf ich nicht. Du darfst doch nicht Fahrrad fahren, oder?
Ja, nee, ich bin polizeilich registriert. Wenn man mich auf dem Fahrrad erwischt, dann werde ich sofort getackelt und in Handschellen gelegt und abgeführt.
Bei Gelegenheit bringe ich dir Fahrrad fahren.
Ja, also Fahrrad kurieren zum Beispiel ist dann schon mal nicht mein Plan B. Nee, ich habe keinen Plan B. Ich muss auf Gedeih und Verderb irgendwie durchhalten und halt Bücher schreiben. Es hilft alles nichts.
Es ist ja auch besser. Ist ja auch besser für uns alle. Und ich weiß es ja auch zu schätzen und ich möchte es ja eigentlich auch. Aber manchmal zwischendurch denke ich so,
warum wirst du nicht so ein Guru? Du kannst doch einfach halt, du musst doch gar nicht in das mit der Kirche.
Nee, ich kann meine eigene Kirche gründen.
Ja eben, deswegen meine ich ja, mach doch lieber so einen Kult.
Ach, ich weiß auch nicht. Ich mag, ich möchte mich lieber in eine vorbereitete Struktur, wie in eine, möchte ich mich einbetten, statt irgendwie selber Leute davon zu überzeugen. Das ist ja dann letztendlich, also ich stelle mir vor, dass eine Religion sich zu überlegen oder ein Kult eigentlich genauso aufwendig ist, wie ein Buch zu schreiben. Ja. Nur ohne Vertrag. Und insofern, ich weiß nicht, also.
Ja, und alles steht und fällt mit dir. Also
und am Ende musst, und dann musst du halt auch noch genau wie, der Gründer der amerikanischen Mormonenkirche zum Beispiel, musst du dann auch noch deine eigene Bibel, deinen eigenen heiligen Text irgendwie schreiben. Also, oder wie L. Ron Hubbard. Also letztendlich musst du dann auch noch ohne Vertrag und ohne Vorschuss einen Science-Fiction-Roman schreiben. Das wüsste ich aber.
Ja, aber irgendwann liegt dieser Science-Fiction-Roman in jedem Motel im Nachttisch. Das ist schon auch nicht so schlecht. Stell dir mal vor, die Architektin,
hast du am Karfreitag gerade die Bibel als Science-Fiction-Roman bezeichnet? Wow.
Wow, okay, Entschuldigung. Tut mir leid, dass ich hier dein heiliges Buch beschmutzt habe. Habe ich gar nicht. Ich habe gesagt, es ist ein richtiger Bestseller, weil es liegt in jedem Hotelzimmer. Stell dir mal vor, treue Seelen würde in jedem Hotelzimmer im Nachtschränkchen liegen und einsame Menschen auf der Suche nach Sinn würden nachts, wenn sie nicht schlafen können, danach greifen und Trost darin finden. Wie schön wäre das?
Wenn es sich um eine lizenzfreie Ausgabe handelt, kein Interesse. Pass auf, eigentlich habe ich dieses ganze Lehrerthema angesprochen, weil ich Lehrerausbildung, Schule. Ich wollte ganz kurz, bevor wir zu unserem heutigen Thema kommen, mit dir über ein Thema sprechen, ein Schreibthema, was eigentlich so klein ist, dass wir dem niemals, glaube ich, irgendwie eine eigene Folge widmen würden. Aber mir ist es gestern aufgefallen, ich bin mit meiner Familie im Auto gefahren und meine Tochter und ich saßen hinten auf der Rückbank. Was ich total schön finde, seit mein Sohn Führerschein hat, kann ich endlich wieder hinten auf der Rückbank sitzen, wie so ein Kind, was eigentlich wirklich für mich das Allerbeste ist. Und meine Tochter hat das Buch gelesen, was sie in der 10. Klasse im Englischunterricht lesen muss. Ich bin total sicher, dass ihre Englischlehrerin nicht zuhört. Darum kann ich einfach wirklich nur sagen, was für ein absolut unfassbarer Abfuck das ist. Die lesen von Dave Eggers, The Circle. Ich wirklich sagen muss, Alter, ey.
Mein Lieblingsbuch.
Sie liest mir dann auch mal so Sachen vor. Es ist so unfassbar schlecht geschrieben.
Ja, ist es wirklich.
Das Buch hat über 500 Seiten. Also wo man auch sagen muss, andere lesen dann halt irgendwie Of Mice and Men und so weiter und sind nach 100 Seiten fertig. Da hat die Lehrerin sich bemüht, wo man mal sagen muss, okay, das ist eigentlich das, worüber ich auch mal spreche. Hey, was Modernes, was Zeitgenössisches, aber dann so ein 500-Seiten-Schwarte Nummer 1. Nummer 2 ist auf dem Stand der Social-Media-Diskussion von vor, ich würde sagen, 20 Jahren. Ja, genau, hat es vor 15 Jahren geschrieben, vor 10 Jahren veröffentlicht, aber war da ja schon komplett veraltet. Es sind einige wirklich unappetitliche Sexszenen drin, geschenkt, Aber Katharina, das ist nicht die Lehrerin, meine Tochter sitzt neben mir im Auto und zeigt mir das Buch und sagt, oh mein Gott, zeigt mir so eine Doppelseite, 2 Seiten, keine Absätze. Dann muss ich auch sagen, genau, lass uns ganz kurz, warum? Also erstens hat meine Tochter gesagt, sie findet sie total furchtbar, dass in dem Buch so wenig Dialoge gibt, weil es so anstrengend zu lesen ist. Das Buch hat keine Kapitelunterteilungen. Dass es keine Kapitelunterteilung hat. Vor allem hat es halt oft seitenweise keine Absätze. Alina, warum? Warum macht jemand das?
Kunst.
Ist es Kunst? Aber du kannst doch nicht so schlecht schreiben wie Dave Eggers und so abgedroschenes Zeug verbreiten und glauben, dass du Kunst... Ist es wirklich so?
Weiß ich nicht, aber also ich immer wenn ich sowas sehe, sowas etwas Forciertes, denke ich, okay, da wollte jemand halt dann irgendwie doch Kunst machen und hat sich inhaltlich nicht zu helfen gewusst und hat es dann sozusagen, hat dann eine formale
um sozusagen, genau, also um, weiß ich nicht, so eine Art, also du musst als Leserin dann sozusagen so gebannt sein davon und das verlangt eigentlich in diesem Fall Dave Eggers auch von dir, dass du so gebannt bist, dass es dich nicht stört, dass es keine strukturierenden, sinnstiftenden und letztendlich auch entlastenden Absätze gibt. Also er erwartet, dass du von seinem Stream of Consciousness oder von der gletscherartig langsam fortschreitenden Handlung so gebannt bist, dass du seitenweise ohne Absatz liest. Das ist einfach so ultimative Arroganz.
Wahrscheinlich. Ich bin da vielleicht irgendwie die falsche Ansprechpartnerin, ehrlich gesagt, weil ich kann mich daran erinnern, dass ich vor 15 Jahren David Eggers The Circle gelesen habe und zwar auch damals dachte, es ist ein wirklich verdammt schlecht geschriebenes Buch, aber irgendwie auch nicht aufhören konnte. Also so ein bisschen gepackt hat es mich doch.
Okay.
Ja. Aber wie gesagt, ich war jung und dumm, was weiß ich. Deine Tochter ist jetzt schon in ihren jungen Jahren einfach viel
die Zeit ist einfach gefestigter, total,
viel gefestigter ja. in ihren
Die Zeit ist drüber hinweggegangen. Und sie hat natürlich einfach keine Lust, also sie liest normalerweise Sachen, die halt sehr, sehr plotgetrieben sind und in denen sehr viele Beschreibungen vorkommen.
Ah, okay.
Also sie liest Fantasy, Romance, Romcoms und Dystopien. Und es wird relativ viel beschrieben und auch da merke ich, dass sie sich oft bei den Beschreibungen langweilt, beziehungsweise wenn sie, also das merke ich halt immer dahin, wenn sie was liest und dann anfängt über das, was sie gerade liest, zu sprechen, dann langweilt es sie offenbar. Dann hat sie irgendwas rausgerissen und ich merke, oft trägt sie so Beschreibungen vor und findet die dann irgendwie anstrengend oder auch so ein bisschen daneben, wenn eine neue Person auftaucht und erstmal so beschrieben wird. Und das ist zum Beispiel eine Sache, über die wollen wir heute mal reden, oder?
Ja, genau, Beschreibungen. Alina, ja, finde ich gut. Lass uns über Beschreibungen reden. Ich mag sie nicht so besonders.
Alina Schröder saß wie jeden Morgen, wie jeden Karfreitag saß Alina Schröder an ihrem roten Mikrofon, in ihrem roten Pullover. Sie hatte diese Kombination nicht absichtlich gewählt. Sie fiel ihr aber in ihrem kleinen Briefmarkenfenster auf, als sie einen Schluck aus ihrer gelben Tasse nahm. Nachdenklich zog sie die Wangen ein und machte aus ihrem lieben Gesicht einen Sonnenschein. Was? Ich kann gar keine Beschreibung.
Ich merke schon gerade. Ich wollte gerade andeuten, dass ich in Tränen ausbreche, aber das ist halt
Ich kann gar keine Beschreibung. Ich glaube, das ist da auch ein Grund. Lass uns erstmal über das Äußere von Personen reden. Wir haben schon vor 3 Jahren mal über Körper geredet.
Körper?
Und wie schlimm es ist, wenn so körperliche Merkmale als Charakterersatz oder als Persönlichkeitsersatz benutzt werden. Aber so dieses, also was ich gerade versucht habe, dich zum Beispiel so zu beschreiben, ich finde es wirklich auch, es ist so, liest du es nicht gerne oder schreibst du es auch nicht gerne?
Weder noch. Ich lese es nicht gerne, ich überfliege es, ich überblätter es. Ich finde es auch in aller Regel unnötig. Es kommt natürlich ein bisschen aufs Genre an. Also wenn du einen Fantasy-Roman schreibst, bist du natürlich gezwungen, wenn du deinen Leser in eine oder deine Leserin in eine Welt mitnehmen willst, die es so erstmal nicht gibt, bist du natürlich gezwungen, die auch irgendwie zu beschreiben. Aber unter anderem ein Grund, warum ich sowas zum Beispiel nicht gerne lese.
Das verstehe ich, das stimmt. Also das habe ich mir hier auch vorher notiert. Das ist auch tatsächlich so bei Fantasy, Science Fiction, was ich sehr gerne lese. Aber es gehört natürlich zu diesem sogenannten Worldbuilding dazu, dass du die Umgebung sehr genau beschreibst und dass du natürlich schon auch die Figuren beschreibst, wenn sie halt nicht irgendwie humanoiden Lebensformen angehören und so. Und ich finde auch, dass das extrem anstrengend zu lesen sein muss. Das ist und auch zu schreiben, stelle ich mir sehr schwierig vor. Und komischerweise ist ja aber die Verwandtschaft, finde ich, dann mit so, Unterhaltungsromanen oder auch durchaus literarischen Romanen, wo immer erstmal so das Aussehen und die Kleidung und so der Habitus oder auch die Mimik und so weiter von einer Person beschrieben wird. Ich finde es auch mega anstrengend zu lesen. Und ich merke auch, dass ich mich, also wenn ich glaube, ich habe sowas am Anfang bei meinem ersten Krimi schon auch versucht zu machen, aber ich habe mich immer ganz schnell gefühlt wie, das ist wie so eine Schulaufgabe, weißt du, es gibt so in der Schule, glaube ich, so in der vierten, fünften, sechsten Klasse, Beschreibung, ja. Aber trotzdem, ich meine, entsteht denn dann, woher weiß man denn dann zum Beispiel, also wenn man es nicht beschreibt, woher weiß ich eigentlich, ich habe jetzt echt darüber nachgedacht, weil die schönsten Bücher finden ja im Kopf statt, Alena. Ja. Und ich habe jetzt über junge Frauen nochmal nachgedacht, weil das natürlich naturgemäß, das letzte Mal habe ich es gelesen, als ich dich damals für Brigitte Woman, was war das eigentlich nochmal, eine eingestellte Zeitschrift interviewt habe. Also ich habe es vor 3 Jahren wahrscheinlich zum letzten Mal gelesen. Und ich habe eine genaue Vorstellung davon, wie Hannah, die Hauptfigur in der Jetztzeit aussieht. Hast du Hannah eigentlich beschrieben in Junge Frau?
Nee, also nicht in so einem Absatz. Ich habe halt irgendwann mal erwähnt, dass sie dass sie braune Haare hat und irgendwie so eine halblange Nichtfrisur, dass sie immer in ihrem viel zu dünnen Mantel sich durch den Winter friert. Dass sie, als sie Sex mit ihrem Professor hat, irgendwie dass sie ihre Chucks nicht ausgezogen kriegt und dann irgendwie das mit der Jeans irgendwie alles nicht hinhält. Also so ein paar Beschreibungen habe ich schon, aber ich glaube zum Beispiel, dass sowas in Wahrheit, also sowas lasse ich halt dann einfließen im Text an einer anderen Stelle, wo es irgendwie Sinn ergibt, um irgendwas anderes zu erklären über die Figur. Aber es gibt jetzt keine Beschreibung von Hannah ist so und so groß und sie hat die und die Figur. Und hat Sommersprossen oder keine Sommersprossen. Das finde ich auch total unnötig, weil die Wahrheit ist, dass du dir ein Bild von Hannah machst, egal ob das mit meinem übereinstimmt oder nicht. Also egal, wie ich die beschreibe.
Ja, genau.
Und deswegen finde ich körperliche Beschreibungen eigentlich meistens komplett unnötig.
Naja, aber auch die Beschreibung davon, wie Leute sind, also zum Beispiel, was Leute für einen Charakter haben oder so.
Aber das ergibt sich ja aus der Handlung.
Genau, aus der Handlung und daraus, was sie tun und was sie sagen. Aber gerade wenn man Romane liest, die in Ich-Form geschrieben sind, ist natürlich die Versuchung sehr groß. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Potenzial, wo einem die Ich-Form so ein bisschen schnell außer Kontrolle geraten kann. Weil, wir nehmen natürlich in unserer individuellen Sicht schon auch die Körperlichkeit und so weiter von anderen Leuten wahr. Und ich glaube, die Versuchung dann aus der Ich-Form einer Erzählperspektive andere Personen, gerade auch in ihrem Charakter zu beschreiben, hatte ich schon wieder gar keine Lust, ins Büro zu gehen, weil mein Chef so ein fieser Knochen war. Das ist einfach, also das ist fast unwiderstehlich. Jedenfalls stelle ich fest, dass es extrem oft gemacht wird, obwohl es eigentlich auch, genau wie du sagst, überflüssig ist. Denn man merkt ja dann, dass der ein fieser Knochen ist. Man merkt ja, dass die Ich-Erzählerin keine Lust hat.
Ja, Show, don't tell, weißt du? Unser Lieblingsschreibtipp. Nee, aber ich glaube, das ist, also zum Beispiel, jetzt als Beispiel, das Kleine Probleme von Nele Polacek zum Beispiel, gutes Beispiel, weil die Figur, aus deren Sicht sie erzählt, ja, in der Ich-Form ist ein, ja, Mann. Also deswegen kann ich mir, wenn ich das lese, kann ich schon mal nicht an Nele denken dabei. Mhm. Es ist ein Typ mit zwei Kindern und einer Frau und es ist nicht so klar, ob es diese zwei Kinder und die Frau in seinem Leben noch gibt oder nicht, der sein Leben nicht auf die Reihe kriegt und der heißt Lars und der versucht halt in den Tagen zwischen den Jahren irgendwie noch ein paar Dinge zu erledigen. Ja. Ich habe sofort ein Bild von dem vor Augen, weil ich solche Männer kenne und weil ich Larse kenne. Also, mhm, und das kann sein, dass Nele ein total anderes Bild von dem hatte, als sie den geschrieben hat, aber ich habe trotzdem sozusagen nach 5 Seiten habe ich ein Bild von dem und selbst wenn sie auf Seite 7 jetzt noch geschrieben hätte, strich ich mir meine schütteren blonden Haare aus der Stirn oder wie auch immer, hätte das an dem Bild, das ich eh schon habe, überhaupt nichts geändert. Insofern finde ich äußerliche Beschreibungen, es sei denn, sie sind wirklich super relevant für die Geschichte, weil jemand besonders groß oder besonders klein ist oder in irgendeiner Art und Weise so ungewöhnlich, dass es die Geschichte beeinflusst, ist sind komplett unnötig, meiner Meinung nach.
Ja, ja. Ja, das ist, ich stimme dir zu und vor allem finde ich das ganz interessant, was du gesagt hast mit der fiktiven oder jetzt eben irrealen blonden, schütteren blonden Strähne. Es stimmt, dass das eigene Bild vor allem, wenn Beschreibungen dann so später eingefügt wurden. Und das fand ich schon extrem meisterinnenhaft bei dir, mit dem, was du, mir ist das jetzt auch sofort wieder bewusst geworden, nachdem du das mit über Hannah erzählt hast, mit dem dünnen Mantel und den Chucks und so weiter. Ich würde sogar sagen, du hast es ungefähr in der Reihenfolge aufgezählt, wie es im Buch aufgeblättert wird oder so. Da vervollständigt sich so ein Bild, was aber unkonkret, also das ist konkret genug, aber undetailliert genug zugleich, dass es mein persönliches Bild irgendwie ergänzen kann. Und wenn das so ein bisschen ins Beliebige geht, weil es ist völlig egal für die Figur, ob sie eine schüttere Haarsträhne oder eine blonde oder eine rote oder eine graue ist, ist eigentlich relativ egal für einen Mann mittleren Alters. Es wird dann sowieso komplett von meinem eigenen Bild überschrieben. Und ich habe zum Beispiel das bei Adam Danowski, dem Polizeiermittler, über den ich 7 Romane geschrieben habe, habe ich gemerkt, dass ich am Anfang relativ deutlich gemacht habe, dass der so eine, dass es eher so ein zierlicher und relativ kleiner Mann ist und dass seine Frau auch relativ klein und zierlich ist. Das kommt am Anfang vor. Ich fürchte sogar, dass es einmal so eine Stelle gibt, wo er selber über sein Äußeres nachdenkt oder sich im Spiegel sieht, aus so einer Anfängerangst, dass ich damals auch wirklich gedacht habe, ich muss doch irgendwie noch schreiben, wie der aussieht. Mittlerweile würde ich auch sagen, nein, muss ich nicht. Und trotzdem weiß ich, dass ganz viele Leute, mit denen ich dann immer wieder gesprochen habe, spätestens als dann der eine Band verfilmt wurde mit Milan Peschel, dass es immer hieß, ja, den habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich dachte, der sieht ganz anders aus. Es ist sowieso, es ist genau wie du sagst, jeder hat ihr eigenes Bild und hält daran auch irgendwie fest. Und da kann man noch so sehr gegen anschreiben, es sei denn, man beschreibt die Figuren halt wirklich so detailliert, wie J.K. Rowling das macht, sodass du dann wirklich die Schauspieler entsprechend casten kannst. Und wenn du einer KI die Beschreibung von ihr gibst, dann kommen erschreckend ähnliche Bilder heraus. Und ja, das sagt irgendwie auch. Ja, ich bin ja großer KI-Experte, hast ja schon
vor. Ja, und J.K. Rowling-Fan.
Und J.K. Rowling Exeget. Ich weiß nicht, ich habe in meinem Leben nicht eine Zeile Harry Potter gelesen. Das ist, glaube ich, mit das Einzige, was wir beide gemeinsam haben. Ja. Und ich fand das aber total verblüffend. Das habe ich, das war in der Frühphase dieser KIs, dieser Bild-KIs, die so deskriptive Prompts angenommen haben, dass du halt wirklich, also dass diese Figuren offenbar so detailliert sind, dass dann wirklich die, wenn man das durch die KI jagt, Bilder rauskommen, die den Schauspieler in Aufmachung, Frisur und allem Möglichen extrem ähnlich sehen. Ich finde es so komisch, weil es scheint offenbar gerade in der, also es scheint gerade in der, so in der Jugendliteratur oder in der YA-Literatur scheint es eine wichtige Konvention zu sein, aber gerade da denke ich doch, niemand in seinem Leben hat jemals mehr, wieder mehr Fantasie als Kinder und Jugendliche, also gerade die brauchen das eigentlich am wenigsten.
Ja, vielleicht hat man dann immer das Gefühl, man muss sie doch noch ein kleines bisschen mehr an die Hand nehmen, was Blödsinn ist, glaube ich.
Also was ich zum Beispiel, ich habe auch noch über Körperlichkeit nachgedacht und mir ist dabei eingefallen, ich habe an Elena Ferrante und diese neapolitanischen Romane von Lena und Linou gedacht und das ist ja nun aus der Ich-Form von Lena erzählt, Lina, wenn ich mich richtig erinnere, ich gebe zu, dass ich die beiden, was ja auch nicht ganz unbeabsichtigt, glaube ich, ist, vom Namen her durchaus verwechsle. Und sie beschreibt ja sehr genauso die Körperlichkeit auch ihrer Freundin und ihrer eigenen. Und da finde ich aber, dass es, und auch das Aussehen, und da finde ich, macht es aber total Sinn, gerade in den Kapiteln, also in den ersten ein, zwei Bänden, wo es so um das Heranwachsen und um diese Jugendlichkeit, um die Pubertät und so weiter geht. Schämst du dich auch mal so, wenn du das Wort Pubertät aussprichst?
Ja, stimmt. Das klingt immer irgendwie
grauenvoll, oder?
Ich weiß auch
es ist ein, ja, und es ist ein schreckliches Wort. Und warum? Das ist wirklich, das ist wirklich ein grauenvolles Wort. Und diese Beschäftigung, ich finde es aber da ganz. Also ich hab darüber nachgedacht, ob mich eigentlich Beschreibungen immer stören und da hat es mich überhaupt nicht gestört, weil
nee,
es...
Nee, aber da... Ja, entschuldige, den Satz zu Ende. Ich habe dich unterbrochen. Nein,
du wirst es sicherlich genauso zu Ende führen oder viel besser, als ich es sagen wollte.
In dem Fall erzählt die Beschreibung oder die Betrachtung über den eigenen Körper und den Körper der Freundin erzählt eben was über den...
Genau.
Über den Charakter und
der Beobachtenden und der Betrachtenden.
Genau,
ganz genau.
Genau.
Das ist der Schlüssel.
Zum Beispiel, und das ist ja dann auch was, wo man sich als Leserin zum Beispiel identifizieren oder auch nicht identifizieren kann, aber der Blick auf die bewunderte beste Freundin, die so zierlich und irgendwie und trotzdem kräftig ist, also stark ist, aber so klein und schmal und sie selber in so einen eher großen Körper reinwächst, sich immer zu groß fühlt, sich immer das Gefühl hat, zu viel zu sein, alles an ihr ist irgendwie zu viel. Das ist ja was, woran man total anknüpfen kann beim Lesen. Also ich jedenfalls konnte daran sehr gut anknüpfen.
100%. Und also selbst als Cis-Hetero-Mann alles Mögliche, am weit entfernt von Lena und Dinu, wo ich natürlich total anknüpfen konnte, war so diese fast besessene Beschäftigung mit dem Körperlichen und das Beobachten von Körperlichkeit und körperlicher Entwicklung als jugendlicher Mensch. Ja, also es geht ja über Gendergrenzen hinweg und es ist also so eine psychologische Anknüpfungsmöglichkeit. Und das finde ich super interessant, sich, glaube ich, das beim Schreiben bewusst zu machen, gerade wenn man anfängt. Und es war mir am Anfang, glaube ich, nicht so klar. Ich dachte, man muss viel beschreiben, aber die Beschreibungen sagen halt wahnsinnig viel über... sagen eigentlich nichts über die beschriebene Person, aber wahnsinnig viel über die beschreibende Person. Und dann wird's halt komisch, wenn man so eine Art allwissenden Erzähler hat, der oder die eingeführte Person sozusagen von außen beschreibt, weil eigentlich sagt es nur was über die Wahrnehmung des Autors oder der Autorin und ganz wenig über die beschriebenen Personen. Das ist ja so typisch bei diesen Sachen, wenn Männer über Frauen schreiben, das war ja dieses Meme von vor 5 Jahren, wo es dann eigentlich immer nur um alle möglichen Formen von Brüsten und wie sie sich bewegen und wie sie eingezwängt oder befreit sind und bei alltäglichsten Handlungen. Und das sagt natürlich nichts über die beschriebenen weiblichen Protagonistinnen, sondern alles über die beschreibenden Autoren.
Ja, und wenn dicke Menschen beschrieben werden, da auch besonders gerne, da ist es auch, da wird auch gerne nochmal wirklich alles rausgeholt aus dem Beschreibungswerkzeugkasten, obwohl es total unerheblich ist für die Figur. Möchtest du ein Beispiel gerade dafür?
Gerne, also ungern, aber ja.
Ja, CN Fatshaming, Moment. Ich lese es dir vor und du sagst mir, aus welchem Buch das ist. Also es geht um eine komplett irrelevante Nebenfigur, die nur auf 10 Seiten in einem, ich glaube, 380-seitigen Buch überhaupt vorkommt.
Okay.
Er war 36 Jahre jung. Ihn übergewichtig zu nennen, wäre eine Untertreibung. Er liebte Süßigkeiten und war bleich wie Mehl. Sugo trug kurzärmelige Hemden in XXL, die dennoch stramm saßen wie Matratzenschoner. Den Bauch ließ er heraushängen wie einen Postsack um die Weihnachtszeit. Die Hände waren feiste Tatzen, die dennoch mit erstaunlicher Behendigkeit und Leichtigkeit über die Tasten an einem Schaltpult glitten.
Oh, ich habe irgendeinen... Also erstmal und dann ja, irgendwie kommt es mir bekannt vor, vor allem mit den Tatzen und den Tasten und nee, aber ich kann es hier nicht sagen.
Sugo drückte mit seinen feisten Fingern den Alarmknopf, ein Pfeifton anschwellend, abschwellend, zog
das?
Aus verborgenen Lautsprechern kreischend durch das Schiff vom Bug bis zum Heck. Sugo stemmte seinen fetten Körper aus dem Drehstuhl und stapfte aus dem Monitorraum. Der Fette blickt ihr unsicher nach, kopfschüttelnd. Steht im Schatten und beobachtet ihn. Der Fettkloß geht zu der Tür mit seinem eigenen Schlüssel, den er an einer Kette trägt, will aufschließen, er stutzt, er versucht es abermals, bekommt den Schlüssel nicht ins Schloss, natürlich nicht. Der Fette sticht wieder und wieder nach dem Schlüsselloch, aber es ist, als sei das Schlüsselloch gar nicht vorhanden. Es ist weg, unbekannt verzogen. Der Fette ist ratlos, jetzt versteht er gar nichts mehr. Und dann, so schnell ihn seine säulenartigen Beine tragen, watschelt er den Gang entlang, röchelnd, schnaubend, Verstärkung holen, Werkzeug holen.
Frank Schätzing?
Nee, fast, Dirk Rossmann.
Okay.
Ein Beispiel, das mir für heute Margarete zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank an dieser Stelle.
Ich bin komplett fassungslos, weil ganz ehrlich, also ich habe, glaube ich, wegen dem Schiff und dem Alarmknopf gedacht, das wäre aus der Schwarm, aber da hätte ich noch gesagt, ja, vor 20 Jahren konnte man sowas irgendwie noch wegredigiert in einem 800-Seiten-Manuskript verstecken. Aber klar, ich meine, Dirk Rossmann, wenn man selber den Verlag und alle Co-Autoren kauft, dann kann man natürlich auch irgendwie solchen menschenfeindlichen Müll ungestraft verbreiten. Wobei ungestraft ist ja nicht, wir shamen ihn ja hier.
Wir shamen ihn nicht.
Der deutsche Elon Musk, nur dass Elon Musk wahrscheinlich besser schreiben kann.
Ja, das steht zu befürchten, ja.
Keine Ahnung, was das bedeutet, aber ja.
Ich weiß auch nicht.
Das ist
ja, also wie gesagt, bei dicken Personen so wird auch beim B-Schreiben wirklich immer wirklich alles aus sich rausgeholt.
Naja, und das ist genau das, was ich bin letztendlich dann irgendwie doch froh über dieses Beispiel, weil das ist, ich habe mich vorhin so ein bisschen schwammig ausgedrückt, aber hier offensichtlich wird diese Person ja nicht von einer anderen, also dieser Sugo wird ja nicht von einer anderen teilnehmenden Person beschrieben, sondern er ist ja in diesem Moment alleine in diesem Raum und er ist in dem Moment, wo er das Schlüsselloch sucht, ist er ja alleine. Das heißt, es beschreibt ihn wirklich nur der Erzähler, die Erzählstimme, und die Erzählstimme nimmt sich die Freiheit, ihn Fettkloß zu nennen.
Ja, und sein körperliches Erscheinungsbild ist gleichbedeutend oder soll uns transportieren. Der ist ein bisschen unangenehm, auch ein bisschen dumm und wahrscheinlich böse, aber dusselig. Also quasi ja. Körperbeschreibung als Ersatz für Charakterentwicklung.
Also ich habe ja hier schon häufiger und in der Vergangenheit und in der Zukunft oft über Anita Bruckner gesprochen, wo auch tatsächlich Beschreibung eine wichtige Rolle spielen. Und zwar tatsächlich auch zum Beispiel von Übergewicht oder von bestimmten, von der Norm abweichenden oder von oder als Makel empfundenen äußeren Merkmalen. Aber sie macht es halt immer, und es ist teilweise auch ein bisschen schwer zu ertragen, aber sie macht es immer aus der Sicht einer erzählenden Protagonistin oder eines Protagonisten, entweder in der Ich-Form oder in der personalen Form, wo ganz klar ist, sie beschreibt wirklich auch nur, was diese Hauptfigur oder diese gerade die Szene erlebende Figur sieht und wie vor allem, wie diese Person das bewertet. Das heißt, sie würde das machen, sie würde das so beschreiben, um das Werte, so würde sie das niemals beschreiben, aber sie beschreibt zum Beispiel Leute als, das geht ganz oft darum, wie Menschen so altern. Mhm. Und dass Menschen sich Jahre später wieder treffen. Und es kommt relativ oft vor, dass dann die erzählende Protagonistin für sich und für uns als LeserInnen so kommentiert, dass jemand zugenommen hat oder ganz schön stämmig geworden ist. Ja,
das ist vollkommen anderes. Weil
genau, das ist, ja. Genau. Ich finde es dann auch immer schmerzhaft, aber es ist natürlich schmerzhaft, weil dieser Blick auf andere Menschen und auf sich selbst und auf den Alterungsprozess schmerzhaft ist. Und genau darum geht's dann aber. Und es ist der komplette, auf dem absolut komplett anderen Ende der Skala, wie das, was du jetzt gerade, wie du das genau von Dirk Rossmann eingeordnet hast, nämlich einfach wirklich nur eine ignorante und wahnsinnig bequeme, scheinbare Abkürzung, die aber so viel verrät über die schreibende Person. Peinlich. Dirk.
Ja, naja, aber zum Glück müssen wir das alles nicht lesen, weil Margarete das für uns liest und einordnet. Vielen Dank an dieser Stelle.
Ja, schönen Dank auch.
Schönen Dank auch.
Oh mein Gott, ja. Und tatsächlich, wo du gerade Margarete erwähnst, das, ich bin jetzt auch an der Schnittstelle zu meinem anderen Lieblingsthema, weil Margarete ja schon mehrfach darum gebeten hat, dass wir oder vorgeschlagen hat, dass wir über Beschreibungen von Essen und Trinken und überhaupt von Essen und Trinken in Büchern, in Romanen sprechen. Und ich glaube, da war der Ausgangspunkt auch Dirk Rossmann.
Ja.
Und das ist zum Beispiel, das finde ich, Anita Bruckner schreibt auch total viel über Essen, aber es ist eben immer vor dem Hintergrund, weil du dann halt merkst, die Figuren haben keine andere Sprache entwickelt, um einander zu versorgen. Sie haben teilweise auch keine andere Sprache entwickelt, um einander Zuneigung zu zeigen, beziehungsweise auch um sich selbst irgendwie zu definieren, indem sie halt was zu essen mitbringen, indem sie erwarten, was es zu essen gibt, indem sie sich vorstellen, was es da wohl zu essen gibt oder indem sie bewerten, was es zu essen gegeben hat. Das ist aber halt auch so eine, wiederum sagt es was über die wahrnehmende Figur und es setzt halt so ein Milieu, in dem die Figuren leben. Und es ist halt oft so Nachkriegsengland, kurz nach der Rationierung, nach dem Ende der Rationierung von Lebensmitteln. Und es ist halt irgendwie super wichtig. Und es sagt halt was über eine Person, wenn sie, bevor sie irgendwo anders hingeht, erstmal eine Gemüseterrine in Aspik vorbereitet und die dann als Opfergabe einer Person, mit der sie sich irgendwie aussprechen will, mitgeben will. Also das mag ich wahnsinnig gerne. Aber was ich total grauenvoll finde, ist, wenn wiederum so aus so einer Erzählersicht, und darum ging es, glaube ich, auch bei Dirk, zum Beispiel so Weinsorten aus Weinkellern und so, als Statusersatz hergebetet werden.
Ja, und da ja auch gerne mal wirklich sehr super spezifisch. Und man ja, denkt, wow, genau. Also so genau hätte ich es nicht wissen müssen, wie lang dieser Whisky im Fass lag und welche Noten da alle zum Klingen kommen, wenn ich den auf der Zunge habe. Das finde ich total irrelevant. Ja, das ist dann immer so ein bisschen so ein Bescheidwissertum des Autors oder der Autorin, dass sich da Bahn bricht. Und es dient eigentlich nicht, es dient eigentlich nur der Distinguierung des Autors oder der Autorin und hat überhaupt nichts mit der Handlung oder den handelnden Figuren zu tun.
Ja, ist interessant. Ja. Und ich glaube, es geht sogar noch weiter. Ich glaube, es ist ein Zeichen von ganz, ganz großer Unsicherheit der Schreibenden, die sich eben wie jemand, ich kann keinen Namen sagen und auch nicht Verwandtschaftsverhältnisse und so. Aber es gibt ja zum Beispiel so Leute, die sagen ganz klar, ich kaufe nur Markenprodukte, weil, und die rational, also die Erklärung ist dann sozusagen, weil da weiß ich halt, das ist eine bewährte Qualität und die Marke hat sich über Jahre und Jahrzehnte so durchgesetzt, weil sie eben eine gute Qualität bietet, darum kaufe ich die nur. In Wahrheit ist es ja aber immer so, dass die Leute einfach nichts falsch machen wollen. Sie wollen halt alles richtig machen und sie haben das Gefühl, wenn ich das Markenprodukt kaufe und wenn ich die Markenklamotte kaufe und so, dann bin ich irgendwie schon mal auf der sicheren Seite, was die Wahrnehmung von außen angeht. Und was auch so, ich muss keine eigene Geschmacksentscheidung treffen, weil dadurch, dass es von der Marke ist, ist es ja für mich mitentschieden worden. Und Also dieses sehr Spezifische beim Erzählen, welcher Jahrgang und welche Lage und so weiter des Weines, ich finde, das geht wirklich nur in parodistischer Absicht, weil ansonsten zeigt es, finde ich, dass die Person, die da schreibt, extrem unsicher ist und sich nicht traut, irgendwie Dinge erstens der Fantasie der Lesenden zu überlassen und zweitens auch einfach sich so stark an Fakten festhalten muss und an spezifischen Details, dass so stark daran festhalten muss, weil sie Angst hat, ansonsten in den Abgrund der Sinnlosigkeit der eigenen Tätigkeit da zu gucken.
Das stimmt, aber ansonsten sind natürlich Dinge, die gegessen werden oder Rezepte oder was auch immer, immer ein ganz guter Atmosphäre-Schaffer, ja, oder ein Marker für eine bestimmte Zeit, besonders halt für eine bestimmte Zeit.
Ja.
Also Thema Zwiebeldip zum Beispiel.
Ja.
Das kann man natürlich einfach sehr gut benutzen, aber ich finde, man muss natürlich wie gesagt, man will kein Rezeptbuch schreiben. Eigentlich. So wie Simenon, der, aber ich weiß gar nicht, ob er das selber gemacht hat, aber der hat ja in seinen Maigret-Roman, da geht es ja auch mal viel um Essen, oder es geht immer sehr viel darum, dass Maigret halt sich drauf freut oder sich vorstellt, was Frau Maigret ihm abends zu essen macht. Mhm. Und das ist dann so sehr handfeste französische Landküche in aller Regel. Und ich glaube, da gab es dann auch mehrere Kochbücher hinterher.
Ach echt? Okay.
Mit den Original- Simenon, also mit den Rezepten zu all den Dingen, die in den Maigrets vorkamen, ja. Und die, okay, waren dann auch ziemlich erfolgreich, ja.
Also genau, Atmosphäre und Zeit, so Zeitkolorit. Und ich finde schon, es sagt eben auch was über die Gesellschaftsschicht und das Selbstbild der Menschen, die essen und die kochen, aus. Und es hat halt wie die Stullen in, bei euch ist es immer so unheimlich still, und in Die Architektin hat natürlich auch das Essen so eine ganz starke, also wir haben das beide auch gemacht, oder wir machen das beide auch, dass Menschen, die eine Emotion nicht mit Worten ausdrücken können oder wollen, die über Stullen ausdrücken.
Ja, genau. Die Stulle.
Stulle, Love unser Language.
Unser Leib Christi.
Ich finde es wirklich den Wahnsinn. Ich habe dir gestern gesagt, bitte mach nicht so viele Witze über den Karfreitag, aber es ist nicht möglich, offenbar.
Du hast mir gestern echt 40 Minuten Kreuzigungswitz erzählt.
Muss ich den Witz jetzt in die Shownotes schreiben? Weil eigentlich ist es ein Immobilienwitz.
Ja, okay. Lass ich gelten.
Okay, wer den Witz errät, kriegt eine Tasse.
Die ich dann extra noch drucken lassen muss, okay.
Die lasse ich dann drucken. Das ist dann mein, okay, das ist dann das Kreuz, was ich tragen muss, Alina. Mm. Das geht. Also, ja.
Was ist mit Landschaft? Die Landschaftsbeschreibung. Landschaft. Liest du gerne Landschaftsbeschreibung? Schreibst du gerne Landschaftsbeschreibung? Was ist dein... Nee, was ist dein Ding mit Landschaften?
Nee, überhaupt nicht. Null. Also das fängt schon damit an, dass ich als Städter oft die ganzen Fachausdrücke für bestimmte landschaftliche Features zum Beispiel, naja, also ich könnte dir nicht sagen, das gibt es ja durchaus auch, dass Leute so beschreiben, was irgendwo alles wächst. Und ich weiß, dass ich mal so eine Szene geschrieben habe, die am Teltow-Kanal in Berlin spielt. Und es war schon relativ wichtig, dass da so ein bisschen steht, was da so wächst. Und ich musste das wirklich nachschlagen, was halt normalerweise, wenn man so einen Kanalufer sich selbst überlässt, was dann da alles so wie diese Pflanzen heißen. Also mir fehlt da oft der Sachverstand, und darum lese ich dann auch drüber hinweg, weil ich es gar nicht genau identifizieren kann. Also wenn dann da steht, dass da ein Maulbeerbaum oder ein Schachtelhalm wächst, dann weiß ich gar nicht, wie das aussieht, weißt du? Mhm. Also es gibt mir ehrlich gesagt leider nicht so viel. Es ist interessant, weil es ist so ein... Ich würde trotzdem sagen, es gibt, wenn es dann gelungen ist, ist es ganz, ganz schön, aber ich muss wirklich in der richtigen Verfassung sein, um mich darauf einzulassen. Wie ist es bei dir?
Ja, nee, lese ich auch nicht gerne.
Okay.
Und schreiben so knapp wie irgend möglich. Es ist halt, ich habe eine Strandszene geschrieben, wo ich, wenn man, vielleicht kann man das auch als Landschaftsbeschreibung gelten lassen, und auf die bin ich ein bisschen stolz, da habe ich das Gefühl, die ist mir ganz gut gelungen, weil sie quasi die, und ich finde, da macht es dann auch Sinn, wenn die Schönheit und die Lieblichkeit einer bestimmten Szenerie oder einer Landschaft im krassen Gegensatz steht, zum Beispiel zu der inneren Verfasstheit oder der Stimmung einer Figur, dann macht es Sinn. Also wenn etwas wirklich Schreckliches in einer besonders schönen Umgebung passiert, dann finde ich, kann man mit diesem Kontrast schön spielen, und dann macht es Sinn. Aber ansonsten finde ich Landschaftsbeschreibung auch komplett verzichtbar.
Ich muss zugeben, dass ich in den Adam Danowski-Krimis sehr oft die norddeutsche Landschaft beschreibe, aber allerdings dann immer nur in so 2-3 Sätzen. Das kann ich auch anhand der Tatsache rekonstruieren, dass ich mich seit 10 Jahren immer wieder mit Katharina Rottenbacher über das Wort Knicks, was diese spezifischen norddeutschen Hecken zwischen Feldern und Wegen sind, ausgetauscht habe. Das ist komischerweise, da falle ich wirklich in diese Kategorie Wetter und Landschaft, eher nicht als Kontrast, wobei Kontrast ist eigentlich auch nichts anderes, sondern als Spiegel sozusagen der inneren Verfasstheit der Person.
Genau. Aber es macht ja nur dann Sinn, wenn es irgendwas zu tun hat mit der inneren Verfasstheit von einer Person, die sich in dieser Landschaft bewegt.
Genau, und ich muss sagen, also die norddeutsche Landschaft zu großen Teilen, finde ich, ist schon auf so eine groteske und spezifische Art und Weise entweder gleichförmig oder in Teilen zersiedelt oder in Teilen auch so ereignislos, es passt dann einfach so zu dem etwas düsteren und abwertenden Blick, den die Hauptfigur auf die Welt hat, und die muss halt diese Landschaft dann auch irgendwie so wahrnehmen. Aber es ist wieder genau das Gleiche, wie was du vorhin gesagt hast beim Beschreiben von Personen. Es sagt halt alles über das Empfinden und vielleicht auch die Persönlichkeit der erlebenden und erzählenden Figur aus. Und bei Beschreibung von Räumen und Häusern und so weiter ist es, finde ich, genauso. Also ich habe zum Beispiel darüber nachgedacht, wie ich eigentlich so dieses Anwesen, wenn man so will, von der Architektin in die Architektin beschrieben habe. Und es gibt eine Szene, wo sie nach Hause kommt und dann irgendwie angerufen wird, und ihr Mann und ihre Tochter sitzen aber auf dem Sofa. Und sie geht irgendwie kurz in die Küche, und da merkt man wirklich nur aus ihrer Bewegung, es wird sozusagen nur beschrieben, wie welchen Weg sie zurücklegt, weil sie natürlich überhaupt nicht wahrnimmt, wie die Sachen jetzt unbedingt aussehen oder wie die Sachen angeordnet oder gestaltet sind. Aber wenn dann Otto in das Haus kommt, der zweite jugendliche Protagonist, der noch nie in dieser Welt war, da wird es dann beschrieben, aber eben auch nicht detailliert, weil er ist in dem Moment natürlich irgendwie komplett, er kann es gar nicht in seiner Gesamtheit erfassen, sondern nimmt auch nur so Details wahr und so weiter. Und ich finde, nur so funktioniert das eigentlich wirklich für mich und beim Lesen eigentlich auch, beim Schreiben.
Ja, und ich finde, man tut sich beim Schreiben den Gefallen, wenn man sich auf ganz wenige, aber dafür sehr präzise Details konzentriert. Und die benennt. Und meistens reicht es dann schon, wenn man die gut ausgewählt hat. Es ist ein bisschen so, wie wenn man versucht, sich an sein eigenes Kinderzimmer von früher zu erinnern, wenn man sich Mühe gibt und sozusagen die Augen zumacht und sich selber wieder vorstellt, in diesem Zimmer fallen einem alle möglichen Sachen ein. Aber ich glaube, die drei Dinge, die einem als allererstes einfallen, wie war mein Kinderzimmer, das sind meistens die Sachen, die halt die spezifische Atmosphäre dieses Raumes ausgemacht hat, sei es das Holzbett oder die Lichtstreifen ganz oben, wenn die Rollladen ganz hoch runtergelassen waren oder irgendwie sowas. Also es gibt ganz oft so ganz spezifische kleine Sachen, die viel besser sind als eine Dreiviertelseite Zimmerbeschreibung oder Ortsbeschreibung oder wie auch immer.
Ja. Wow, das ist, glaube ich, mit das erste Mal, dass du am Ende, wobei wir sind, glaube ich, gerade erst auf der Mitte, also dass du im Podcast fast so eine Schreibübung formuliert und den HörerInnen mitgegeben hast, weil das ist tatsächlich, glaube ich, eine super Übung, um die Atmosphäre vielleicht sogar, ja, um Atmosphäre anhand von Beschreibungen zu üben. Die drei Sachen, die einem einfallen beim Kinderzimmer. Ich werde es gleich mal machen. Das war einmal meine Kraftstation, mir fällt nicht ein. Was fällt dir ein, wenn du an dein Kinderzimmer denkst? Das interessiert mich jetzt.
Was fällt mir ein, wenn ich an mein Kinderzimmer denke? Also tatsächlich die runtergelassenen Rollläden und diese drei Streifen, die drei Streifen Licht oben das Gefühl von Niederlage, wenn es draußen noch hell war und man schon im Bett sein musste.
Oh mein Gott.
So ein kindliches Gefühl von Ungerechtigkeit, Niederlage, draußen alle anderen dürfen noch, aber ich muss schon ins Bett. Das ist, daran denke ich. Ich denke an so ein sehr spezifisches IKEA-Regal, so Billy-Regale, halbhohe Billy-Regale, von denen ich ganz viele hatte. Und an den Geruch von meiner kleinen Stereoanlage, die ich sehr geliebt habe. So eine kleine schwarze Sony-Stereoanlage, ja. Und die hatte so einen ganz spezifischen Geruch.
Oh, ja, okay. Also nicht ohne Grund bist du hier die Bestseller-Autorin, ey. Ich habe dieses, also ganz ehrlich, ich habe dieses Zimmer total vor Augen. Ich bin in diesem Zimmer und der Witz ist, dass ich es mir natürlich total anders vorstelle, als es in Wahrheit ausgesehen hat. Aber das war jetzt gerade fast ein bisschen zu viel für mich.
Sorry.
Lass mich ja nicht gerne überwältigen von Emotionen und von sinnlichen Eindrücken. Das ist total.
Das ist überhaupt, ja. Sinnliches Beschreiben.
Das ist
nicht
so.
Nur beschreiben, was man sieht, sondern noch ein paar andere Dinge.
Das lehne ich ja ab, aber gut.
Ja. Okay.
Ich finde das so faszinierend, mit diesem Geruch von der Stereoanlage, weil ich weiß genau, was du meinst. Also dieser bestimmte Geruch, der dann entsteht, wenn man die angemacht, wenn die schon auch vor allem, wenn die eine Weile gelaufen ist, warm geworden ist und dieser elektrische, so ein bisschen erwärmte Gummikabel und aber auch so was ganz Spezifisches und wirklich so ein, also für mich als Kind und jugendliche Person wirklich so, also Wohlstand ist das falsche Wort, aber wo ich wirklich so das Gefühl hatte, der Reichtum der Welt und steht mir zur Verfügung und schlägt sich nieder und äußert sich in diesem ganz bestimmten Geruch dieser Stereoanlage oder dieser, das größte Drama meiner Kindheit, dass ich mir immer eine gewünscht habe und dann, ich habe wirklich erst nach der Scheidung oder so lange Zeit eine bekommen. Ich hatte mal so einen ganz ödligen Kassettenrekorder und so weiter und meine Schwester war dann irgendwie früher mit einem großen Geschenk dran als ich und hat eine Schneider-Kompaktanlage bekommen.
Oh, wow. Ja. Es ist auch wirklich eins der Geschenke, an die ich mich wirklich am deutlichsten und klarsten erinnere, ist diese kleine Sony-Kompaktanlage, die ich wirklich geliebt habe wie nichts anderes. Schade, dass ich sie nicht mehr habe.
Mann, und auch diese Streifen durch den Rollladen. Okay. Ich muss mich jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen davon erholen.
Destroyed.
Ach, auf eine Art, naja, ich fand es total toll, weil es ist wirklich, es hat, und es ist der Wahnsinn, weil es hat eigentlich natürlich nicht nur ausgereicht, ich überhöhe es jetzt, aber es beschreibt natürlich nicht nur einen Raum, sondern es beschreibt eine ganze Kindheit und es beschreibt was Spezifisches und trotzdem auch was Universelles. Und das ist einfach, ja, so liebe Rätselfreunde, gehen Beschreibung. Ja. am Anfang dachte ich, dieser Podcast gerät komplett außer Kontrolle, aber es ist mit die konstruktivste Folge, die wir je aufgenommen haben, Alena. Vielen Dank.
Chris. Ja, naja. Oh wow, ist ja auch schon wieder eine Stunde rum, sehe ich gerade. Das ist wie wenn ich im Gottesdienst sitze. Ich irgendwie, die Zeit fliegt einfach, wenn die Predigt gut ist.
Ja.
Sitze nie im Gottesdienst, das war Quatsch. Nicht mal zu Ostern, es tut mir leid.
Glücklicherweise kommt dieser Podcast ja erst nach Ostern.
Vielleicht am Ostersonntag, mal schauen.
Oh Gott, du willst wirklich den Menschen das Osterfest verderben.
Verteil noch ein bisschen Orbi et Orbi, mach noch einen kleinen Segen für unsere HörerInnen da draußen. Sag noch was Liebes, Österliches.
Ich wollte eigentlich noch über den verliebten Blick sprechen. Das ist das Einzige, was ich mir hier noch formuliert habe, weil ich es außerordentlich schwer fand, Verliebtheit zu beschreiben bei treue Seelen. Aber am Ende, ich bin nicht über viele Sachen wirklich glücklich, die ich gemacht habe, aber darüber bin ich super glücklich, weil ich finde, dass mir das gut gelungen ist. Und die Verliebtheit äußert sich wirklich nur dadurch, wie die eine Person, also vor allem wie, Alter, ich habe die Namen vergessen. Die Frauen, Achim. Achim, danke. Also wie Achim in Marion verliebt ist, äußert sich halt in der dadurch, wie er sie wahrnimmt und wie er sie sieht. Und ich glaube, es gibt so eine Szene, wo er quasi die Hornhaut an ihrer Hacke, weil sie auf dem Fahrrad ist und irgendwie Schlappen anhat, betrachtet. Und der liebevolle Blick auf diese Hornhaut, ich weiß nicht mehr, vielleicht habe ich es auch rausgestrichen, da habe ich so gedacht, ja, das ist halt so, wenn man verliebt ist, dann denkt man wirklich, man möchte Teil dieser Hornhaut werden und mit dieser Hornhaut den Rest deines Lebens verbringen. War das jetzt österlich genug für dich?
Ja.
Hat sie ja, ein bisschen danke. Anders vorgestellt, oder?
Ja, ich schon. Ja, aber ich freue mich einfach, wenn du mich überrascht.
Guck mal, und bei Dirk Rossmann, was gibt's bei Dirk Rossmann? Hornhauthobel. Und so schließt sich der Kreis.
Amen. Till, ich wünsche dir wunderschöne Ostern und überhaupt nur das Beste.
Wünsche ich dir auch gehabt zu haben und überhaupt. Und ja, wir sehen uns dann, ich sage immer nächste Woche.
Darauf baue ich. Diese Hoffnung trägt mich durch die Feiertage.
Alles klar, Lena. Alles Liebe. Schön, dich zu sehen.
Bis dann. Tschüss.